Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier gleich ein Gespräch mit dem israelischen Schriftsteller Lavie Tidar für Sie. Der hatte seine ersten Erfolge mit Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten. Er hat aber auch in diesen Büchern über ganz reale Themen geschrieben, über den Nahostkonflikt oder den Holocaust, über Geschichte und Politik. Aber da gab es Probleme mit den Erwartungen seiner Leser, hat uns Lavie Tidar erzählt.
My topics have always been the politics, the historical processes. You know, I covered things like the Holocaust, I covered things like Israel and Palestine. And the problem I have is that people who read science fiction and fantasy don't necessarily want you to be all talk about the politics of it all. And the people who do want you to talk about the politics of it all don't necessarily want you to put elves and aliens in the book.
Also die einen hätten gerne Aliens und Elfen, aber lieber ohne Politik. Und die anderen, die wollen Romane über politische Themen lesen, aber dann bitte ohne Aliens und Elfen, sagt Lavie Tidar. Auch deshalb hat er jetzt seinen ersten realistischen Roman geschrieben, Maror. Das ist ein sehr eindrucksvolles Buch über die jüngere israelische Geschichte aus der Sicht von Verbrechern und Polizisten. Gleich mehr dazu im Gespräch mit dem israelischen Autor. Polizisten und kriminelle Gangs, Attentate und Auftragsmorde, bedrohte Journalisten, sehr fragwürdige Politiker. Von all dem erzählt der israelische Schriftsteller Lavie Tidar in seinem Roman Maror. Dieses Buch hat in der englischsprachigen Welt schon einige Furore gemacht. Jetzt ist es auf Deutsch erschienen im Surkamp Verlag. Lavie Tidar erzählt davon 4 Jahrzehnten israelischer Geschichte als Kriminalroman, als düstere Geschichte der Konflikte, auf denen der Staat Israel aufbaut. Lavie Tidar kommt aus Israel, er lebt aber schon lange in London und er hatte erste große Erfolge mit Science-Fiction-Romanen. Jetzt Maror ist sein erster realistischer Roman und über den habe ich mit ihm gesprochen vor der Sendung. Zuerst über den Titel des Romans Maror. Das sind eigentlich die bitteren Kräuter, die zum Pessachfest gegessen werden. Warum heißt der Roman Maror?
You know, I like the connotations of the bitterness, which obviously I think informs the book.
Nun, natürlich mochte ich diese Konnotation des Bitteren. Das passt auch in gewisser Weise zum Buch. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich mochte es, dass im Hebräischen besteht das nur aus 5 Buchstaben und die stehen dann groß auf dem Cover des Buches und keiner weiß, was es bedeutet.
Das ist ja interessant. Und warum finden Sie es gut, wenn keiner weiß, was Ihr Buchtitel bedeutet?
I mean, to be honest, it just seemed appropriate.
Ach, sei mir doch ehrlich, wenn ich so ein Buch schreibe, dann hat es ja auch sehr was Konfrontatives und ich bin auch immer erstaunt, dass es überhaupt wirklich wahrgenommen wird. Ich rechne jedenfalls nicht damit. Ich habe da gar keine Erwartung, wenn ich ein Buch schreibe. Also will ich wenigstens so ein bisschen Spaß haben und es gibt ja zu Maror auch schon eine Fortsetzung, die wird auch in Deutschland erscheinen und auch die besteht wieder aus 5 Buchstaben im Hebräischen und kein Mensch weiß, was sie meint.
It's a Hebrew word, no one knows what it means. I thought that's fun to do.
Dann lassen Sie uns einsteigen in Maror. Die beiden Hauptfiguren Ihres Buches, das sind 2 Polizisten in Tel Aviv, Avi und Cohen. Beide Polizisten haben, was ja eigentlich nicht so ganz zum Berufsbild gehört, beide haben Verbindungen in die organisierte Kriminalität. Diese beiden, worin gleichen sich denn diese beiden und worin unterscheiden die sich?
I mean, I should point out that everything in this book is pretty much true. Everything is based on real cases. Or as I like to say, everything is true apart from the bits I made up.
Also alles in diesem Buch stimmt wirklich, das basiert auf echten Fällen. Und ich sage immer, alles ist wahr, bis auf die Teile, die ich dazu erfunden habe. Und Avi ist eben ein Polizist und gleichzeitig auch ein Killer für die Mafia. Und so eine Figur hat es wirklich gegeben, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Und Cohen ist jemand, der sozusagen die gesamte Geschichte zusammenhält, der den gesamten Roman zusammenhält. Auch das ist eine korrupte Seele und ich sehe in ihm ein Sinnbild für die korrupte Seele Israels. Und der ist fiktiv. Den habe ich mir ausgedacht. Aber Avi war zu Beginn seiner Karriere gewiss ein Idealist, so wie ich auch mal ein Idealist war. Ich sehe da auch sehr viel von mir in ihm. Und dann schlägt er diesen Weg ein, eben in die Korruption, und die scheint auch unvermeidlich zu sein.
And he's the guy who ends up taking the path down into, you know, inevitable corruption.
Weil Sie jetzt sagen, im Prinzip ist alles wahr in dem Buch, dann sollten wir auch über Ihre Recherchen reden. Sie haben für die Recherche zu dem Roman tatsächlich auch mit einem Journalisten im Ruhestand gesprochen und der hat Sie eingeführt in die geheime Geschichte Israels, wie es heißt. Was war das für Sie für eine Begegnung mit diesem Journalisten?
Well, what happened was, you know, I got fascinated by what starts the book is this car bomb attack in the early 2000s against this organized crime figure.
Nun, ich war fasziniert von einigen der Dinge, die sich wirklich zugetragen hatten, wie zum Beispiel dieses Autobombenattentat zu Beginn der 2000er Jahre. Und ich habe eine Cousine und die war wirklich die Anwältin von dem damals dieses Attentat galt, also dieser echten Figur. Natürlich hat sie mir damals nichts gesagt, aber nun Jahre später habe ich sie einfach gefragt, kannst du mir wenigstens ein paar Tipps geben, in welche Richtung ich recherchieren könnte? Und dann hat sie mich zusammengebracht mit diesem bereits in Rente sich befindlichen Journalisten, der eben sehr viel über die ganzen Verbrechen Israels recherchiert hat. Und dann habe ich mich auch sehr stark in Zeitungsarchiven eingelesen und habe Fälle aufgedeckt, die seit 40, 50 Jahren eigentlich schon wieder vergessen waren. Und es gab eigentlich nur drei Dinge, die ich wirklich wusste, die in meinem Buch dann auch eine Rolle spielen. Eben einmal dieses Attentat mit einer Autobombe, dann diesen Serienmörder, den es in Israel gab und eben dieses Musikfestival, bei dem ich ein Jahr davor war, bevor es dann zu diesem Unglück dort kam. Und alles dazwischen, davon wusste ich eigentlich nichts. Und ich hatte dann einfach nur die Hoffnung beim Recherchieren, dass sich das dann am Ende doch zu einem großen Ganzen irgendwie zusammenfügen wird.
I was really researching my way through them, discovering things as I was writing and sort of trusting that it would all join together at the end.
Das heißt, Sie haben selbst wie ein Detektiv gearbeitet, ja, für die Vorbereitung des Buches und sind als Detektiv in die Geschichte Israels hinabgestiegen.
Yeah, absolutely. And I mean, you know, I found it absolutely fascinating because I was really educating myself.
Ja, ich war wirklich fasziniert und ich habe mich da auch wirklich gebildet. Das waren alles Dinge, die ich so nicht kannte und die allerverrücktesten Sachen musste ich wirklich rauslassen, weil die würde mir keiner glauben und es sind schon genug verrückte Sachen, die dann im Buch wirklich auch auftauchen.
Das kann man wohl sagen, zum Beispiel bei der ersten Geschichte, Sie haben sie schon erwähnt, ein Sprengstoffanschlag mit einem Auto im Jahr 2003 in Tel Aviv. Dieses Auto explodiert, als gerade eine Gruppe von Kindern vorbeiläuft an dem Auto und mehrere der Kinder sterben. Wenn man dann am Ende erfährt, wer eigentlich dieses Attentat in Auftrag gegeben hat, das ist eine grauenvolle Überraschung, die einem da bevorsteht in dem Buch, aber auch eine erhellende Überraschung. Und der Krimi, der mit diesem Sprengstoffanschlag eigentlich beginnt, der so ungefähr 80, 90 Seiten dann anhält in Ihrem Buch, das könnte eigentlich ein eigenes Buch sein. Sie kombinieren diesen Krimi, diese Geschichte, aber mit mehreren anderen Geschichten aus anderen Jahrzehnten eben der israelischen Geschichte. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, diese vielen verschiedenen Geschichten für diesen Roman miteinander zu kombinieren?
I mean, I'll be honest with you. I would never call myself a novelist, I guess. I really tend to write short. What I enjoy is writing short stories.
Ganz ehrlich, ich sehe mich gar nicht als ein Romanschriftsteller. Ich sehe mich eher als ein Autor von Kurzgeschichten. Und es ist dieser Prozess des Schreibens von Kurzgeschichten, die ich dann miteinander kombiniere, den ich bereits in früheren Werken von mir ausprobiert habe, in The Escape oder in False Alarm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich durchaus längere Romane schreiben kann, indem ich sie als Kurzgeschichten betrachte, die ich zusammenfüge. Und so verhindert man auch, dass ein Buch ein gewisses Fett ansetzt, sondern was Überflüssiges, was man nicht braucht. Und so findet alles seinen Sinn und es ist sehr viel effektiver. Man kann so ein sehr großes Thema abhandeln, indem man es in so eine gewisse Kleinteiligkeit verpackt.
Even though really all I'm doing is thinking in very small parts of the whole.
Das hat auch was Lustiges, wenn Sie sich jetzt hier als Kurzgeschichtenautor präsentieren, der gerade ein 640 Seiten dickes Werke auf Deutsch hier vorgelegt hat mit ihrem Maror-Roman. Ich habe ja schon gesagt, dass Sie Ihre Karriere begonnen haben. Also eigentlich haben Sie begonnen mit Gedichten, also sehr kurze Form. Dann haben Sie Science-Fiction-Geschichten geschrieben, großen Erfolg damit gehabt. Maror ist Ihr erster realistischer Roman, den Sie hier geschrieben haben über das Land Israel und seine Geschichte. Wie kam es denn, dass Sie sich dann doch für einen solchen realistischen Zugriff oder überhaupt entschieden haben, einen realistischen Roman zu schreiben?
Well, there's two main reasons for that. I mean, firstly, I didn't feel I could take the science fiction any further than I have.
Und dafür gibt es zwei Gründe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bei meinen Science-Fiction-Romanen noch sehr viel weitergehen konnte. Es machte zwar noch Spaß, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich aus dem Genre alles herausgeholt hatte. Und ich wollte natürlich etwas Neues ausprobieren. Und dann kommt hinzu, selbst in meinen Science-Fiction- oder Fantasy-Romanen, die ja nun als weniger ernsthaft gelten in der Literatur, habe ich mich mit Politik, habe ich mich mit Geschichte auseinandergesetzt. Beispielsweise mit dem Holocaust oder auch mit dem Verhältnis zwischen Israel und Palästina. Aber Leute, die gerne Science-Fiction-Bücher lesen, möchten eigentlich nicht, dass zu viel Politik dabei ist. Und Leute, die gerne etwas über Politik lesen, stören sich daran, dass da plötzlich Aliens und Elfen auftauchen. Also habe ich mir gesagt, okay, das ergibt Sinn, dass ich jetzt was anderes versuche. Und ich versuche es jetzt einfach so zu schreiben, indem ich die Elfen und die Aliens einfach weglasse.
You know, the way I described it, I said, I don't know if I can write the book without the elves and the aliens, but it turns out you just don't put them in.
Maroa, so heißt der faszinierende Kriminalroman des israelischen Schriftstellers Lavi Tidar, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Das ist ein Roman auch über die israelische Geschichte von den 1970er Jahren bis in die 2000er Jahre. In diesem Roman gibt es eine besonders finstere, abgründige Figur. Das ist ein hochrangiger israelischer Politiker und Militär. Genghis wird er in dem Roman genannt. Und ich habe Lavi Tidar gefragt, wie nah diese Figur an der Wirklichkeit ist.
He is very real, sadly. I changed his name very slightly.
Der hat leider wirklich existiert und ich habe seinen Namen auch nur leicht verändert. Und ganz ehrlich, ich habe mal von dem gehört, als ich ein Kind war, aber ganz vieles wusste ich nicht. Alles, was ich wusste, ist, dass er rechtsradikal war, dass ihn eine radikale palästinensische Gruppe ermordet hat und dass ich damals dachte, mit einer gewissen Befriedigung, nun ist er endlich weg. Aber man hat sich in gewisser Weise ein bisschen mit ihm beschäftigt. Es gibt so ein paar Dokumentationen über ihn, aber er war wirklich ein Vergewaltiger. Er war wirklich jemand, der für die Mafia gearbeitet hat. Er war in korrupte Deals verwickelt, in denen es um Landnahme ging. Und er hat diese Einschüchterungskampagne gegen einen Journalisten wirklich gemacht. Also das ist schon sehr schockierend, dass es ihn gab und was er alles getan hat.
It's absolutely shocking to me.
Und das war ein israelischer General und Politiker, dieser Mann, den Sie Genghis nennen.
That's right, yeah. In fact, the Israeli government passed a law after his death to commemorate his...
Ja, ja, das stimmt wirklich. Der ist genau wie Sie sagen. Und die israelische Regierung hat nach seinem Tod dann wirklich auch ein Gesetz verabschiedet, dass man ihn ehren sollte. Brücken sind nach ihm benannt, die gibt es bis heute. In der Schule lernen die Kinder von all seinen Heldentaten. Aber was sie natürlich nicht lernen, sind all die schmutzigen Dinge, die er gemacht hat. Und das ist in der Tat sehr schockierend.
It's pretty shocking.
Ich habe gelesen, dass Ihre Bücher in Israel gar nicht erscheinen, dass es keine Übersetzung Ihrer Bücher ins Hebräische gibt. Woran liegt das?
No one in Israel remotely cares about my books. And to be honest, definitely in the case of Maror and Adaman, these books, I think it's probably for the best, just for.
Nein, in Israel interessiert man sich wirklich nicht für mich. Und ganz ehrlich, bei dem neuen Buch, bei Maror, bin ich gar nicht so unglücklich darüber, schon allein aus Sicherheitsgründen. Ich habe zwar ein paar Namen verändert, aber so stark ist die Verfremdung nun auch wieder nicht. Aber ja, warum ist Israel nicht bereit für diesen Teil der Geschichte? Ich weiß es nicht. Ich lebe ja nun auch schon lange nicht mehr in Israel. Ich bin sozusagen einer von draußen, gelte da auch gar nicht als ein echter Schriftsteller. Und ja, insgesamt ist ein einziges Buch von mir in Israel erschienen.
I think they had one book published in Israel in all this time.
Ganz anders ist es in der englischsprachigen Welt. Da ist der zweite Teil von Maror, also der Folgeband, der ist schon auf Englisch erschienen, wird eben auch auf Deutsch erscheinen. Und Sie arbeiten gerade am dritten Teil. Können Sie uns da einen kleinen Ausblick geben, in welche Zeiten und Welten werden da Teil 2 und 3 nach Maror führen?
Yeah, again, I'm finding it absolutely fascinating because with each book I'm going further back in time.
Also mit jedem Buch gehe ich eigentlich weiter in der Zeit zurück. Hier in dem ersten Buch, da gehe ich ja von den 2000er Jahren zurück in die 1970er Jahre und in Adama, das heißt Land auf Hebräisch, da gehe ich zurück in die Zeiten der Kibbutzim, wo ich auch aufgewachsen bin. Ich bin in einem Kibbutz aufgewachsen. Das ist meine Kindheit, das ist meine Familiengeschichte und der Kibbutz steht ja für so einen Mikrokosmos der israelischen Gesellschaft und das geht dann zurück bis zu der Zeit, als dieses Land Palästina, was heute teilweise Israel ist, noch britisches Mandat war. Und ich verstehe einfach sehr viel mehr über diese Zeit durch meine Recherchen. Meine Mutter beispielsweise ist in einem Displaced Person Lager in Deutschland zur Welt gekommen. Sie hat die ersten 2 Jahre in so einem Lager für Flüchtlinge in Deutschland gelebt. Sie erinnert sich nicht mehr an diese Zeit, aber wenn ich zurückgehe, lerne ich auch etwas über meine eigene Geschichte. Es ist auch eine Suche nach mir selbst, wenn ich da Detektiv spiele. Und im dritten Buch gehe ich dann ganz zurück ins Ottomanische Reich, bis zur Zeit, als dann die Briten gekommen sind. Und da möchte ich herausfinden, wie das alles begann. Und ich bin selber überrascht, wenn ich mich da auf solche Recherchereisen begebe.
And again, I'm surprising myself every time. I come to it with very fresh eyes. I don't know anything in advance.
Es gibt einen Satz in Ihrem Maroa-Roman, der mir besonders hängen geblieben ist, auch angesichts des Hamas-Überfalls auf Israel und des aktuellen Kriegs in Gaza. Dieser Satz lautet: Ein Land, das auf Ungerechtigkeit aufbaut, ist zum Leiden verdammt. Das sagt eine Figur in Ihrem Roman. Aber glauben Sie, dass diese Figur, dass die Recht hat, Herr Tida?
Do I believe? I don't believe any of my characters. In a way, my job as a writer is to ask questions in very long books.
Ich glaube keinem meiner Figuren, meiner Bücher. Und meine Aufgabe als Schriftsteller ist es, da eher Fragen zu stellen. Und die Antworten habe ich nicht wirklich. Natürlich ist dieser fast ewige Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, seitdem es den Staat Israel gibt, der hat sich nicht gelöst. Und beide Seiten haben gewisse Argumente für ihre Sache. Aber ich glaube, beide Seiten müssten irgendwann mal lernen, dass es immer noch besser ist zu leben als zu sterben und dass Frieden immer noch besser ist als Krieg. Und die Geschichte ist da auch nicht wirklich hilfreich. Sie hilft uns nicht für das Hier und Heute, um daraus irgendwelche Lektionen zu ziehen. Aber es ist vielleicht mal an der Zeit, sich mehr um den Frieden zu kümmern.
Because we need to deal with what's here and what's now and reach peace.
Der Roman Maroa von Lavi Tida, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Conny Lösch. Erschienen ist der Roman im Surkamp Verlag mit 640 Seiten. Mr. Tida, thank you very much for joining us today.
Thank you for having me.
Vielen Dank auch an Jörg Taschmann, der unser Gespräch hier übersetzt hat. Morgen wird in Moskau die Siegesparade zum 9. Mai stattfinden. Zum Sieg der Sowjetunion im großen Vaterländischen Krieg, wie es in Russland heißt. Und morgen werden sich in Russland bestimmt auch einige an einen der wichtigsten sowjetischen Dissidenten erinnern, an Bulat Okudschava. Der wäre morgen 100 Jahre alt geworden. Bulat Okudschava hat der Macht in seinem Land und in seiner Zeit sehr wirksam widersprochen. Dissidente Künstler wie ihn könnte das heutige Russland sehr, sehr gut gebrauchen. Bulat Okudschavas 100. Geburtstag wurde schon mal vorgefeiert am vergangenen Sonntag in einem privaten Literatursalon im Osten Berlins. Und da war eine Starbesetzung am Start. Wolf Biermann hat gesungen und zugehört hat ihm unter anderem die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für Deutschlandfunk Kultur war meine Kollegin Sabine Adler dabei und sie lässt uns jetzt erstmal den Gastgeber des Abends hören, Eckhard Maas.
Alle herzlich willkommen. Zählen Sie nicht alle auf. Ich werde euch auch jetzt nicht alle einzeln vorstellen.
Nein, auch nicht Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im brechend vollen Salon kaum auszumachen ist.
Und besonders begrüße ich natürlich unsere...
Nein, nicht Deutschlands erste Kanzlerin.
Besonders begrüße ich natürlich unsere Katja. Katja Lebedeva, Professorin.
Und Übersetzerin. Die allein mehr als die älteren Semester hier zusammen über Bulat Okudschava weiß, den regimekritischen Moskauer Dichter, Liedermacher und Romanautor. Anlässlich seines 100. Geburtstages am 9. Mai stellen die Übersetzerin Jekaterina Lebedeva und Interpret Eckhard Maas 2 neue Bücher über den Künstler vor, der die sowjetische Gitarrenlyrik mitbegründete.
Also es tut mir leid, dass ihr so eng euch hier auf den Kirchenbänken des Naumburger Doms quetschen müsst.
Die hat der Pfarrersohn Maas, der seinen literarischen Salon im Prenzlauer Berg schon seit DDR-Zeiten betreibt, aus seiner Heimatstadt Naumburg mit nach Berlin genommen. Etliche, die sich noch als DDR-Bürgerrechtler hier versammelten, sind heute wieder da. Dazu russische Muttersprachlerinnen, die in das in der sowjetischen Dissidentenszene populäre Lied vom Moskauer Arbat sofort einstimmen.
Ach, Arbat, Моя раба, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, раба, ты моя раба, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.
Die Gitarrenlyrik stand in der Ode SSR im scharfen Kontrast zur künstlich munteren, heroischen Staatskultur. Wenn ein Lied von der persönlichen Trauer erzählte, wurde das als politische Provokation aufgefasst. Bulat Okudschava provozierte demnach oft, denn als Kind fehlten ihm die Eltern. Der Vater, der 1937 während des Stalin-Terrors erschossen worden war und dessen Mutter im Gulag saß. Wolf Biermann machte Bulat Okudschavas Lieder auch in der DDR bekannt. Wie Kanzlerin Merkel sitzt Biermann unauffällig im Publikum. Als ihm die Gitarre gereicht wird, ein Instrument, das in der Sowjetunion als Symbol der Gaunerwelt verfemt war, lässt sich Biermann nicht lange bitten, singt das Lied von der ersten Liebe, dem ersten Krieg, dem ersten Verrat.
Ach, der erste Krieg, da ist keiner schuld. Der zweite Krieg, da hat einer schuld. Doch der dritte Krieg ist schon meine Schuld, ist ja meine Schuld, meine Mordsgeduld. Doch der dritte Krieg ist schon meine Schuld, ist ja meine Schuld, meine Mordsgeduld.
Auf Russisch stammt es von Bulat Okudschava, auf Deutsch von Wolf Biermann, den das DDR-Regime ausgebürgert hatte.
Ja, das nächste Lied ist einer hochstehenden Dame gewidmet. Man hat nicht genau herausgefunden, wer es war. Eine der Zarinnen oder eine der Ehefrauen der ersten Sekretärin oder die Bundeskanzlerin. Jedenfalls das Lied ist immer ein guter Lied.
Es sind die Lieder Bulat Okudschavas, die lange nicht im Radio oder Fernsehen zu hören waren und sich dennoch dank heimlicher Tonbandmitschnitte in der UdSSR millionenfach verbreiteten. Angela Merkel hat sie auf ihren Sowjetreisen oft gehört. 50 Liedtexte aus der Übersetzung des Interpreten Eckhard Maas umfasst das neue Buch Bulat Okudschava, mein Jahrhundert, Lieder und Gedichte des Lukas Verlages, in dem Jekaterina Lebedeva auch die Geschichte der subversiven Sowjetlyrik nachzeichnet. Die Professorin für Übersetzungswissenschaften ist zudem die Herausgeberin einer Abenteuergeschichte für Kinder, die der 1997 gestorbene Dichter in Briefen an seinen Sohn geschrieben und mit witzigen Zeichnungen illustriert hat. Die sind so klein, dass niemand im Publikum sie auf die Entfernung erkennt. Merkels Rat: Das Buch kaufen. Die liebevoll gestaltete Ausgabe im Leihverlag ist ein spätes, aber umso schöneres Geburtstagsgeschenk für den Dichter, der Michail Gorbatschows Perestroika und Glasnost in der UdSSR mit auf den Weg verhalf.
Wunderbare Abenteuer, so heißt das Kinderbuch von Bulat Okudschava, das im Leihverlag erschienen ist. Und das Buch von Eckhard Maas mit 50 Texten von Okudschava-Liedern, das heißt Bulat Okudschava, mein Jahrhundert, Lieder und Gedichte im Lukas Verlag ist das rausgekommen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Wir sind wieder von Krieg umgeben in der Ukraine, in Gaza oder auch im Sudan. Und was Krieg bedeutet, das kann man erfahren durch Bücher, wie das Buch von Hannah Kiel, das heißt Die Schlacht um den Hügel, eine Chronik aus Fiesole im August 1944. Katharina Döbler, die Literaturkritikerin, hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt im Studio. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Was ist das denn für eine Erfahrung, dieses Buch zu lesen?
Eine eindrucksvolle Erfahrung. Also mich hat das sehr mitgenommen, muss ich sagen, weil man bekommt wirklich einen anderen Blick auf das, was in Gaza, im Sudan und in der Ukraine und anderswo passiert. Es wird einfach schärfer und emotionaler, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und es ist so ein Buch, das einen wirklich begreifen lässt. Also es lässt einen begreifen, was Terror ist, was es bedeutet, Willkür, Sadismus und Roheit von Soldaten ausgeliefert zu sein, die überhaupt keine Grenzen kennen, die tun können im Grunde, was sie wollen. Es ist ein Buch, was gar nicht lang ist. Es sind nur ein paar hundert Seiten und es geht einfach nur um einen Zeitraum von 4 Wochen. Aber man hat wirklich, wenn man es gelesen hat, einen langen Weg zurückgelegt. Also das geht durch Abgründe, durch Unbegreiflichkeiten, durch ja, den nahen Tod und dann doch wieder Hoffnung.
Und die Autorin Hanna Kiel, also der Titel sagt ja schon, es ist eine Erfahrung aus dem August 1944. Wer war die Autorin Hanna Kiel?
Ja, das ist eine dieser vielen Frauen, die großartige Dinge getan haben und die komplett vergessen sind. Also sie ist 1894 geboren und sie war wirklich eine von diesen Frauen, die diese ersten Möglichkeiten auch für Frauen in Bildung, universitärer Bildung ausgeschöpft haben. Also sie hat studiert, hat auch promoviert und hat sich dann auch ins Kulturleben gestürzt. Sie war Literaturwissenschaftlerin, hat sich dann aber auch in die Kunsthistorie reingearbeitet und war befreundet mit den Manns, also vor allem Erika und Klaus, aber auch mit Thomas und Katja. Sie war befreundet mit Therese Giese und auch eng verbunden.
Der Schauspielerin Therese
ja,
Giese.
Ja, ne? Genau, die wir noch alle kennen, nur erlebt haben. Und René Sintenis, also die berühmte Künstlerin aus Berlin, ne? Dem Verleger Kurt Wolf, um nur ein paar zu nennen. Also es war wirklich sehr weit gespannt und sie hatte auch gute Kontakte nach Italien, lebte eine Zeit lang auch in Mailand. Und dann hat sie, als die Nazis an der Macht waren, versucht, in die USA zu kommen 1938 und das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann haben ihre Kontakte nach Italien ihr geholfen, dort zu arbeiten. Und dann hat sie in Florenz an einem Institut gearbeitet und auch für eine Zeitschrift, in der sich so Dissidenten der deutschen Kulturszene so ein bisschen verstecken konnten. Und sie lebte dann in einem Landhaus in San Domenico nahe Florenz, also bei Fiesole. Und da hat sie diese Kämpfe dann erlebt zwischen den zurückweichenden Soldaten der Wehrmacht auf der einen Seite und verbündet natürlich mit den Truppen der italienischen Faschisten und der vorrückenden Alliierten, den Partisanen.
Und sie erzählt dann die Schlacht um den Hügel, sie erzählt dann ganz konkret von diesen Kämpfen und den Ereignissen ringsherum?
Genau, also sie konnte das wirklich genau am Anfang mitverfolgen. Die Soldaten kommen in ihr Haus, lassen sich da nieder, breiten sich aus. Sie sieht, wie die Brücken von Florenz in die Luft fliegen. Und sie vor allen Dingen bekommt sie mit und bekommt auch zu spüren diesen Druck gegen die Zivilbevölkerung. Und sie selber wird auch sehr misstrauisch beäugt, weil sie als Deutsche geblieben ist und nicht gegangen ist im Jahr vorher, als die Deutschen zur Rückkehr aufgefordert wurden. Und sie ist auch sehr eng verbunden mit den Leuten dort und muss dann als Dolmetscherin immer wieder Brücken schlagen zwischen den Soldaten und den Leuten. Sie wird selber aus ihrem Haus geschmissen, ihre Sachen werden beschlagnahmt. Die leben dann im Keller. Also das ist wirklich so eine extrem bedrückende Situation, weil die Soldaten Angst haben vor Partisanen. Die ganze Zivilbevölkerung ist verdächtig und ständig wird jemand rausgepickt und umgebracht. Und die Männer werden rausgepickt und zu Hilfsarbeiten für den Krieg gebracht. Die Frauen sind zu Dienst in der Küche und auch sonst wie. Also das ist die Situation, in der sie mittendrin ist.
Und wie schaut sie dann auf die deutschen Soldaten, die sie da so ganz aus der Nähe erlebt? Sind das dann reine Kriegsmaschinen? Wie schaut sie die an?
Sie sieht die wirklich sehr individuell an und das macht das Ganze eigentlich noch bedrückender. Also es gibt einen Kommandanten, der eigentlich gar nicht den Rang hat für sowas, aber der anscheinend wegen seiner, ich würde jetzt mal sagen, pathologischen Persönlichkeitsstruktur dafür ziemlich geeignet ist, der einfach auch Leute manipuliert und Spaß an Grausamkeiten hat, der dann auch befiehlt, die ganze Bevölkerung von einem Dorf in die Kirche zu sperren und wenn es nicht nach seinem Willen geht, die alle zu verbrennen. Es gibt dann so einen Adlatus, der dann davon träumt, ach, hier möchte ich gerne sitzen in ihrem Arbeitszimmer und deutsche Klassiker lesen. Aber der führt auch jeden Befehl aus und ist also überhaupt nicht zimperlich, wenn es darum geht, Leute zu drangsalieren, zu schikanieren, zu ermorden. Und dann gibt es dann einen, also sie beschreibt doch immer, wie die sprechen. Also diese Dialoge sind auch umwerfend. Mhm. Also es ist wie dokumentarisch, ist auch dokumentarisch. Also welchen Akzent die haben und wie sie langsam manchmal so eine kleine Tür öffnen in ihre Psyche und ihren Wunsch, auch aus dem Ganzen auszusteigen. Solche gibt es auch, aber es ist die Minderheit.
Erstaunlicherweise ist dieses Buch noch nie auf Deutsch erschienen. Wann hat denn Hanna Kiel diese Erlebnisse aufgeschrieben und zu einem Buch gemacht?
Sehr bald eigentlich. Also sie hat dann sich selbst gerettet durch die Flucht nach Florenz in das Haus von Freunden, so in letzter Minute. Und ist dann erstmal zusammengebrochen, was man dem Nachwort entnehmen kann. Und dann hat sie so ihre Erinnerungsfetzen aufgeschrieben. Also mit dieser Klarheit, die Erinnerungsfetzen so haben, ne? So jedes Detail, so bestimmte Gerüche, Stimmen, Farben. Und das hat sie getan, würde ich mal sagen, Ende 45, 46 hat sie das Buch dann fertig gehabt. Und es wollte aber niemand. Also kein deutscher Verlag wollte dieses Buch haben mit der Begründung, es wäre zu antideutsch.
Jetzt haben wir es dem Aviva Verlag zu verdanken, dass dieses Buch erstmals auf Deutsch erschienen ist. Das Buch von Hanna Kiel, Die Schlacht um den Hügel, eine Chronik aus Fiesole im August 1944. Eva Maria Thün hat das herausgegeben, ein Nachwort dazu geschrieben im Aviva Verlag. 160 Seiten hat das Buch, der Preis 20 Euro. Vielen Dank an Katharina Döbler. Jetzt geht es hier um den Roman Mistral von der französischen Autorin Maria Borrelin. Die Kritikerin Nicole Seifert hat zu dem Buch geschrieben, das sei die Geschichte eines sinnlichen Erwachens, einer ersten Liebe. Hab ich so noch nicht gelesen, halt nach, sagt Nicole Seifert. Begeistert von diesem Roman ist auch die Buchhändlerin Luise Merkel aus der Ilmenauer Bücherstube in Thüringen. Sie will uns Mistral jetzt empfehlen. Guten Tag, Frau Merkel, hallo.
Ja, hallo.
Ist das für Sie auch so die Geschichte einer ersten Liebe, die den Roman so einprägsam gemacht hat für Sie, wie bei Nicole Seifert?
Bei mir ist es vielmehr die Sprache. Also der Text war auch toll, aber vor allem hat mich die Sprache total umgehauen. Es war sehr kraftvoll, sehr unmittelbar, sehr poetisch und klangvoll. Die Handlung an sich hat mich ein bisschen an eine griechische Tragödie erinnert.
Aha.
Es geht um eine junge Frau in der Haute-Provence, auch in den 20er Jahren, die dort ein ländliches Leben, auch von Landwirtschaft geprägtes Leben führt. Und man oder ich stellt sich irgendwie die Provence immer so als sanfte Hügel und angenehmes, ausgeglichenes Wetter vor. Aber wir befinden uns in den provinzialischen Alpen und die Landschaft ist sehr kantig und felsig. Das Wetter ist rau und unvorhersehbar und ja, allem voran prägt der unbändige Mistral, der Wind, das Leben auf dem Plateau. Und ich finde, das ja kam in Ihrer Sprache einfach sehr zum Ausdruck, diese Kraft.
Mhm. Eine Sprache, die den Wind eingefangen hat. Das ist
ja
halt toll.
Wirklich. Der taucht auch immer wieder auf mit seinen Geräuschen, die er macht. Und ja.
Und der hat ja wirklich, wer das mal erlebt hat, den Mistral in voller Stärke, der bläst einem ja den Kopf vom Körper, wenn der voll im Gange ist.
Da fällt man um.
Mistral von Maria Borrelli empfehlen Sie uns und auch den neuen Roman von Iris Wolf. Lichtungen heißt der. Iris Wolf, deutsche Autorin mit Wurzeln in Rumänien. Was hat Sie an Lichtungen begeistert?
Also ich mag Iris Wolf sehr gerne, schon seit ich die Unschärfe der Welt gelesen habe. Deswegen habe ich mich sehr auf das Buch gefreut. Und ich finde auch dieser Text ist sehr poetisch, aber nochmal ganz anders als Mistral. Eher eine ganz feine Poesie. Es gibt ganz viele Sätze, die noch lange nachhallen und über die ich mir auch viele Gedanken nachher nochmal gemacht habe und geschaut habe, wie sie so auch in meine erlebte Welt passen. Ja, fand ich auch, also ganz großartig.
Und können Sie uns eine kleine Idee geben, in was für eine Welt dieses Buch führt?
Es ist eine Geschichte einer lebenslangen Freundschaft, nämlich zwischen Kato und Lev, die eben gemeinsam in Rumänien auch aufwachsen. Und dann, als in den 80er Jahren die europäischen Grenzen geöffnet werden, kommt es zu einem Bruch zwischen den beiden, da die Wege und auch die Vorstellungen ihrer Zukunft durch diese Ereignisse sich plötzlich sehr unterscheiden. Das Buch beginnt dann, dass die beiden sich nach 5 Jahren das erste Mal wiedersehen und erzählt uns dann im Grunde rückwärts deren Geschichte. Mhm. Und das macht auch so besonders, weil wir am Ende beginnen und dann nach und nach wird Schicht für Schicht deren Geschichte aufgedeckt. Fand ich auch ganz toll. Nichts für SchnellleserInnen, aber auf jeden Fall was für GenussleserInnen.
Lichtungen von Iris Wolf. Und Ihre dritte Empfehlung, die haben wir hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur schon kennengelernt durch ein Gespräch mit der Autorin Jacqueline Kornmüller und der Illustratorin Kat Mentsching über ihr gemeinsames Buch Das Haus verlassen. Warum wollen Sie das empfehlen?
Ja, also ich fand es zwar ein sehr humorvoller Text, trotzdem tiefgründig. Erzählt von einer Frau, die sich in Aufbruchsstimmung befindet und deshalb ihr altes Feldsteinhaus verkaufen möchte, in dem sie die letzten 10 Jahre zu Hause war. Und ihre Verbindung zu dem Haus ist also auch sehr innig. Haus und die Frau sprechen auch miteinander und jetzt begeben sich die beiden gemeinsam auf die Suche nach einem passenden Neubesitzer. Und es kommen dann ganz viele Leute, die das Haus besichtigen.
Also das Haus sucht den neuen Besitzer mit aus, ja?
Genau, das hat auch was zu sagen. Und es ist dann eben, ja, es war sehr, sehr witzig und hat viel Spaß gemacht, so zu lesen, was Frau und auch Haus über diese möglichen Nachfolger denken. Und das Ganze wurde eben ganz toll untermalt mit Kat Menschiks Illustrationen. Mhm. Und es ja, hat einfach ein ganz grandioses Zusammenspiel von Wort und Bild. Ja.
Das Haus empfehlen von Jacqueline Kornmüller und Kat Mensching, empfohlen von der Buchhändlerin Luise Merkel von der Ilmenauer Bücherstube. Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Empfehlung und viele Kunden heute, Kundinnen in Ihrer Bücherstube wünsche ich.
Danke sehr.
Ja. Machen Sie es gut.